The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 5. Juli.
Wir stehen vor einer historischen Herausforderung.
So klingen Staatsmänner. Und zwar Staatsmänner, die ratlos sind. Da lädt man sich mit großer Geste seine beste Freundin vom Deutschen Gewerkschaftsbund ein und dazu noch den Arbeitgeberpräsident und den Menschen von der Bundesbank. Und naja, es gibt genau kein Ergebnis. Also sagt man nicht, dass es kein Ergebnis gibt. Das darf ein Staatsmann nun wirklich niemals sagen, sondern man sagt das Folgende: Staatsmännerkunde, Teil 1.
Heute ist es darum gegangen, dass wir ein gemeinsames Verständnis für die Lage entwickeln, in der sich unser Land befindet.
Aha, aha, aha.
Heiße Luft produzieren, das können auch andere. Die Gewerkschaftsfrau widerspricht einem Vorwurf, den ihr gar keiner gemacht hat. Das klingt nicht ganz so staatsmännisch, aber dafür schön kämpferisch.
Mit Blick auf das gemeinsame Verständnis von Krisenfaktoren will ich an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen, dass es aus meiner Sicht jedenfalls ein klares Verständnis dafür gegeben hat, dass in der derzeitigen aktuellen Situation die Diskussion um eine Lohnpreisspirale falsch ist, dass sie einseitig und dass sie einfach faktisch nicht gegeben ist.
Aha, aha, aha.
Aber sie hat so eine Idee, wie der Staat den Bürgern diese Last der Inflation und der hohen Energiepreise von der Schulter nehmen könnte. Das ist zwar nicht ganz im Sinne des Staatsmannes, auch nicht im Interesse des Finanzministers, aber weil sie das ja weiß, ruft sie nicht nach Subvention oder Bonus aus der Staatskasse, sondern möchte ganz generell mal darüber sprechen, wie diese hohen Preise gehandelt werden können. Nachtigall, ich hör dir trapsen.
Dass wir allerdings sehr deutlich und sehr dringend darüber reden müssen, wie die Energiekosten tatsächlich gehandelt werden können für die privaten Haushalte ebenso wie für die Betriebe.
Aha, aha, aha.
Auch der Arbeitgeberpräsident hat so seine Fantasien, wie er Menschen entlastet. Immer auf Kosten der Staats- und der Sozialkasse. Das versteht sich von selbst.
Wir haben daher eine Beseitigung der kalten Progression vorgeschlagen. Auch die Befreiung von Einmalzahlungen von Steuern und Sozialbeiträgen kann hier eine Option sein.
Aha, aha, aha.
Fazit: Diese konzertierte Aktion war die reinste Energieverschwendung. Wenn man mit heißer Luft das Kanzleramt heizen könnte, ja, dann würde es noch heute Morgen, also am Tag danach, dort oben, da wo die Macht zu Hause ist, richtig schön mollig sein.
Aha, aha, aha.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Am Freitag tagt der Aufsichtsrat der Volkswagen AG. Und genau über das, was dort Thema ist, spreche ich auch mit dem Vorstandsvorsitzenden von VW, Herbert Diess.
Unser großes Potenzial ist natürlich USA, weil wir auch dort einen großen Fortschritt gemacht haben. Wir sind in den USA erstmal seit 10 Jahren profitabel.
Die Börsenexpertinnen Anne Schwedt und Annette Weißbach berichten über die explodierende Inflation in der Türkei. Und sie wissen auch, warum es am Kryptomarkt gerade nicht so gut läuft. Außerdem, wir fürchten Schlimmes bei dem Vorschlag, Englisch als zweite Sprache in deutschen Ämtern zu etablieren. Und wir staunen über die Buckelwale, die ganze Lieder auswendig lernen können. Herbert Diess ist der Chef von Volkswagen und zu seinem Reich gehören Skoda, Audi, Porsche, Seat, Lamborghini, Bentley, Ducati. Über 600.000 Menschen, fast 700.000 Menschen arbeiten weltweit für diesen Konzern. Der mächtigste Rivale ist ein relativ kleines Unternehmen namens Tesla. Tesla aber ist zu 100% elektrisch, derweil Volkswagen zu 95% Verbrennermotoren verkauft. Noch. Aber das ändert sich gerade ziemlich rasant. Herbert Diess hat ambitionierte Ziele und am Freitag tagt der Aufsichtsrat. Dann wird er den Herren und Damen genau diese Ziele erläutern und uns heute Morgen schon mal vorab. Dieses Interview fand im Übrigen in einem Elektro-VW-Bus statt, dem T7, einem Nachfolger, dem legendären Woodstock. Flower Power Hippie Bus. Herbert Diess kam gestern zum Schiff, zur Pioneer One und sagte, naja, er sei schon dreimal auf dem Schiff gewesen, ob ich nicht mal Lust hätte, zu ihm zu kommen, also in seinen Bus, zu einer Spritztour durch Berlin. Na klar hatte ich Lust. Und so haben wir dieses Gespräch fast eine Stunde lang in diesem VW-Bus durch Berlin fahrender Weise aufgenommen. Und ich denke, es lohnt sich. Sie können das ab Donnerstagmittag als Sonderpodcast auf thepioneer.de hören. Es wird Ihnen Freude bereiten.
Am Freitag wird dieses großer Tag mal wieder Grillparty, Aufsichtsratssitzung. Aber Sie stehen nicht am Grill, sondern Sie sitzen auf dem Grill. Kritische Frage, oder?
Nee, sehe ich nicht so. Wir sind gut vorbereitet, Entscheidungen sind getroffen, wir sind sehr gut unterwegs.
Computerprobleme. Wie heißt Ihre Firma? Carriot?
Ja.
Sprechen Sie es so aus?
Ja.
Carriot, Anlaufschwierigkeiten.
Nee. Normale Themen in unserem Geschäft. Wir sind gut unterwegs. Die Carriot ist wahrscheinlich schon das anspruchsvollste, ambitionierteste Projekt jedes auch Wettbewerbers in dem Feld. Wir haben einen großen Teil der Softwarefähigkeiten insourced. Und die Carriot ist ein 10, 15 Jahre Projekt.
Also Sie sagen, Software ist ein Kernstück, nicht mehr eine Zutat, sondern ein Kernstück der Wertschöpfung im Automobil.
Ja, Software wird das Auto dramatisch verändern in den nächsten Jahren. Durch Software werden die Autos selbst fahren über weite Strecken. Und das muss man aufbauen, diese Fähigkeiten.
Der Aufsichtsrat hat das trotzdem am Freitag natürlich als Thema, weil er das bislang, die Ambitionen teilen alle,
ja,
die teilen aber die
alle.
Sozusagen die Execution, da hat es gehapert, McKinsey-Studie, Herr Diess, war jetzt nicht kein Versetzungszeugnis, oder?
Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ganz froh, dass wir die Diskussion jetzt haben, weil natürlich wir immer wieder auch nochmal neu orientieren müssen. Und es ist in der Tat so, dass wir umsteuern müssen. Wir hatten bisher, sind wir davon ausgegangen, dass wir in der nächsten Software-Generation schon praktisch konvergieren zwischen allen Software-Aktivitäten im Unternehmen, also Porsche, Audi, VW im Wesentlichen. Und das wird jetzt für die Fahrerassistenz erstmal für ein paar Jahre nicht so sein. Da werden wir parallel fahren.
Also das eine System für alle hat
genau, das hat funktioniert in Teilen, also dort, wo wir in den ganzen Anzeigebedienkonzepten, in den Backends, in den Apps, da kriegen wir One Infotainment für alle, für den Gesamtkonzern. Aber in der Fahrerassistenz werden wir noch eine Zeit lang parallel fahren.
Sagen Sie nochmal ein paar Zahlen. Wie groß ist das Investitionsvolumen für ein solches Unterfangen, jetzt ein Softwarehaus, ein eigenes Softwarehaus zu gründen und zu betreiben?
Naja, wenn Sie das, wir geben im Jahr rund 2,5 Milliarden für Software aus. Das wird mehr werden. Und bis zum Ende des Jahrzehnts würde ich schon sagen 20 Milliarden. Mit Zukäufen, zusätzliche Investitionen.
Wie viele Menschen arbeiten dann da?
Derzeit 5.000 etwa intern und nochmal 6.000 bei Unternehmen, die wir dazu gekauft haben. Ist also jetzt schon groß, wird aber noch größer. Wir werden noch ein paar Akquisitionen tätigen, insbesondere in China, weil man dort spezifische Fähigkeiten braucht. Aber dann auch in den USA wachsen wir stark. Und in einzelnen Themenfeldern haben wir auch noch vor, zuzukaufen.
Zweiter Kritikpunkt, auch im Aufsichtsrat, aber vor allem außerhalb, die hohe China-Abhängigkeit. Wobei ich dazu sagen muss, bislang galt das als das große Asset von Volkswagen, das starke China-Geschäft, haben alle immer gelobt, alle Bundeskanzler waren stolz. Ja. Jetzt hat sich das politisch gedreht. Derselbe Sachverhalt wird als China-Abhängigkeit gesehen, von Ihnen auch?
Ja, das hat zwei Seiten. Einerseits geht's weit über die Automobilindustrie hinaus. Und Deutschland insbesondere, aber auch Europa hat natürlich von dem Wachstum, das in China stattgefunden hat, in den letzten Jahren enorm profitiert. Hinsichtlich, wir haben dorthin geliefert, aber eben auch dort Erträge erwirtschaftet, die wir hier verteilt haben an Aktionäre, an die Mitarbeiter. Also China.
Manche sagen ja, bei Volkswagen wurde in China das verdient, was in Wolfsburg an die Arbeitnehmer verteilt
wurde. Ja, das ist zum Teil auch sicherlich berechtigt. Wir haben sehr gut verdient und haben auch vor, weiterhin gut zu verdienen. Aber ein Großteil des gesamten Wohlstands in Deutschland, es wird unterschätzt, ist einfach durch das Wachstum Chinas in den letzten 10, 20 Jahren wirklich auch beschleunigt worden. Und da ist sehr viel Wohlstand geschaffen worden. Man hat jetzt natürlich eine hohe Abhängigkeit, wenn Sie so wollen, vom chinesischen Markt in unserem Wohlstand. Geht auch weit über die Automobilindustrie hinaus. Aber ist natürlich auch jetzt in einem Markt, der weiterhin großes Wachstumspotenzial verspricht, auch sehr gut aufgestellt für uns. Wir sind in China Marktführer, haben dort fast alle unsere Marken, haben großen Erfolg. Wir partizipieren am technologischen Wachstum. Wachstum in China, also an den Tech-Unternehmen in China, entwickeln auch zunehmend mehr vor Ort. Und damit sehe ich auch keine fallende Bedeutung von China, sondern eine eierne steigende. Wobei man natürlich auch sagen muss, unser großes Potenzial ist natürlich USA. In USA sind wir sind nach 40 Jahren China, sind wir dort uneingeschränkter Marktführer. In fast allen Segmenten sind sehr gut unterwegs bei der Elektromobilität, während wir nach 70 Jahren USA dort bei 4% Marktanteil
sind. Ja, das ist traurig, darauf kommen wir gleich.
Naja, ist nicht traurig, weil wir auch dort einen großen Fortschritt gemacht haben. Wir sind in den USA erstmal seit 10 Jahren profitabel, deutlich profitabel. Wir haben gutes Wachstum in den Segmenten und mit der Elektrifizierung haben wir jetzt auch eine außerordentliche historische Chance, in den USA wirklich stark zu werden.
Also auf das Traurige kommen wir trotzdem gleich, aber bei China wollen Sie trotzdem weiter ausbauen.
In China wollen wir uns auf jeden Fall manifestieren. Sie brauchen China als Wachstumsmotor, als Technologiemotor, um weltweit wettbewerbsfähig zu sein. Das gilt auch für alle unsere Wettbewerber. Das gilt also für Amerika.
Aber was sagen Sie denen in der Regierung, die jetzt das Decoupling letztlich von Donald Trump?
Ich halte das für gefährlich. Insbesondere natürlich für Europa, weil wir großen Wohlstand dort schöpfen. Aber auch die Amerikaner haben natürlich viel Geschäft in China. Und ich glaube nicht, dass man durch Decoupling langfristig für Amerika sich eine bessere Position versprechen kann. Man muss an dem Wachstum oder man sollte an dem Wachstum teilhaben, an der Technologie, an der Innovationskraft. China hat einfach sehr viele Ingenieure und viel, Unternehmertum geschaffen in den letzten Jahren. Wenn man sich von dem abkoppelt, hielt ich es für Europa wäre es wirklich schlecht, aber auch für die USA wahrscheinlich der falsche Weg.
Die USA glauben, ihren Interessen, ihren ökonomischen Interessen so am besten dienen zu können. Ist da ein Denkfehler?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass man da zu vordergründig denkt. Ich würde aber auch noch mal unterstreichen, natürlich brauchen wir eine feste Position gegenüber China. Natürlich müssen wir versuchen, unsere Werte durchzusetzen und auch China weiter öffnen, weiter zu einem Mitglied der Weltgemeinschaft zu machen. China ist einfach riesengroß. Man kann das Thema Klimawandel ohne China nicht stoppen.
Was mit Ihrem Werk in dem Gebiet, in dem die verfolgte Minderheit der islamisch geprägten Uiguren lebt und nach allem, was wir heute wissen, dort Lager unterhalten werden, Zwangsarbeit und Ähnliches in diesem Gebiet, unterhalten Sie ein Werk? Sie sagen, keine Zwangsarbeiter gibt es bei Ihnen?
Nee, ich halte es auch für richtig, dass wir das Werk dort betreiben. Das Werk wurde 2012 dort gegründet, in einem Projekt, dieses relativ unterentwickelte Gebiet Chinas auch zu entwickeln, industriell zu entwickeln, Wohlstand zu schaffen. Häufig nimmt man dafür Autos, weil Autos einfach sehr viel Wohlstand schaffen durch die Zulieferer. Und Sie dürfen sicher sein, da dieses Thema politisch also zumindest seit ich bei Volkswagen bin, 2015 immer ein Thema war, habe ich mich da sehr genau drum gekümmert. Und wir haben oft erwogen, was ist unsere Politik. Und viele unserer Führungskräfte konnten das Werk besuchen. Ich habe immer wieder auch Leute hingeschickt. Nach all unserem Wissen werden dort unsere Standards respektiert. Es gibt eine Arbeitnehmervertretung. Und deswegen bin ich auch davon überzeugt, dass es besser ist, wenn wir dort bleiben. Rückzug, da könnte man sicherlich argumentieren, aber würde die Situation der Menschen dort nicht verbessern. Es würde nicht dazu führen, dass wir dort vor Ort auch sind mit unseren Wertvorstellungen und es trägt zur Öffnung des Landes bei. Und von daher bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir dort bleiben sollten.
Fahren Sie selber mal hin und gucken sich das an.
Ja, ich wollte ja natürlich jetzt schon lange dorthin fahren. Wir hatten auch mal geplant, mit einem Elektrofahrzeug von Wolfsburg nach Peking über Urumqi zu fahren. Das leider durch Covid dann hat es nicht funktioniert. Aber ich habe fest vor, dorthin zu fahren.
Ja. Sobald möglich. Also sich das selbst einfach mal anzuschauen.
Natürlich. Und auch absolut. Ist ja auch vielleicht ein Signal. Ist ja auch, ja, natürlich.
Also wann fahren Sie hier diesen?
Ja, sobald sich China öffnet. Ich hoffe, im nächsten Jahr.
USA, Sie hatten das ja schon angesprochen. Sie sagen, da gibt es Fortschritte. Ich weiß, von 2-4% Marktanteil ist natürlich eine Verdopplung. Aber trotzdem ist das nicht für eine Marke, die das Wort Volk, Public Car Company im Namen trägt, ist nicht ein solcher Marktanteil.
Das sind
ungefähr die Hälfte von Hyundai.
Ja, wir sind dort kein Volumenwettbewerber. Wobei unsere Premium-Marken sehr erfolgreich sind. Porsche, Audi, Bentley, Lamborghini sind dort sehr erfolgreich.
-30% im ersten Halbjahr.
Die sind rein versorgungsbedingt, die 30%. Wir haben ein sehr gutes Auftragsbuch und das wird sich jetzt sehr schnell wandeln.
Was heißt versorgungsbedingt? -30% weniger verkaufte Autos, auch bei Porsche?
Weil wir zu wenig Halbleiter hatten im ersten Quartal, dennoch ein Rekorderlebnis abgeliefert haben. Da bin ich sehr gelassen, das wird sich in der zweiten Quartalshälfte deutlich ändern.
Also es ist nicht so, dass VW unbeliebter
wird? Nein, gar nicht. Wir haben der ID4 ist praktisch ausverkauft für das nächste Jahr. Der läuft gerade an. Der ist jetzt im Import. Wir haben eine ganz hohe Nachfrage. Der neue Golf kommt hervorragend an. Aber wir haben vor allem das Produktportfolio in den USA umgestellt auf SUVs, die sich gut verkaufen, die gute Margen haben. Und das führt dazu, dass wir auch eigentlich für USA jetzt anders als die letzten vielleicht 20 Jahre wirklich eine gute Lösung haben. Wir sind profitabel, haben einen tollen, ambitionierten Plan nach vorne mit Elektromobilität. Wir sind der Betreiber des größten Ladenetzwerkes in den USA, das wir selber investiert haben dort. Und sind einer derjenigen, die am schnellsten sich jetzt auf die auch in Amerika stattfindende Elektromobilität eingestellt haben. Wir haben dafür die richtigen Autos und ich bin sehr optimistisch für die USA. Und wir haben noch ein ganz ambitioniertes Projekt. Wir wollen in das Kernsegment der amerikanischen Autoindustrie einsteigen. Das sind die Pickup-Trucks und die großen SUVs. Die werden jetzt auch elektrifiziert alle, also auch bei den amerikanischen Herstellern. Und das gibt uns die Chance, in dieser Elektrifizierung in dieses Segment einzusteigen. Wir haben eine Marke, eine alte Marke Scout, International Scout. Der ein oder andere kennt es. Vielleicht war der erste SUV-Hersteller in unserem Portfolio, da wir einen amerikanischen Truckhersteller übernommen hatten. Der hatte diese Marke. Und die werden wir wieder beleben. Wir werden einen elektrischen Pickup-Truck in den Markt bringen.
Namens Scout,
ja, und einen großen SUV.
Und mit welchem Ziel gehen Sie das an? Die 4%, auch wenn Sie sagen, nicht traurig, aber das kann ja nicht die Ambition sein.
Nee, wir wollen langfristig wollen wir 10% in Summe, ne, zwischen den Premium-Marken und der Marke Volkswagen im Wesentlichen, weil wir glauben, dass wir mit 10% sind wir Volumenspieler. Da hat man auch die Economies of Scale, dann ist man auch sustainable, man kann das Geschäft langfristig betreiben und das ist auch die Größenordnung, die unsere guten japanischen Wettbewerber.
In Amerika ist man ja schnell bei Tesla. Wenn ich mir den Börsenkurs angucke,
hat etwas gelitten auch. Ne?
Tja, eigentlich auch eine traurige Geschichte, nicht nur für Sie, sondern für die ganze Autoindustrie in Deutschland, findet die ganze Zeit ein Downgrade statt.
Nee, jetzt schauen Sie mal beim Wettbewerber auf das letzte halbe Jahr, ja. Ja, dann merken Sie, dass viel Wert verloren ging.
Da ist auch Wert verloren.
Ja,
trotzdem,
Tesla geht muss man doch sagen. Alle Startups, ne, im Wesentlichen. Man könnte sich schon Szenarien vorstellen, wo Tesla vielleicht einen Wettbewerber kauft, vielleicht einen schwächeren als uns, und dann seine Technologie skaliert, um schneller hochzuskalieren. Ich glaube, es ist ein Szenario, das man im Hinterkopf haben muss. Bisher ist uns dazu aber nichts bekannt. Mhm.
Denn dann wird's gefährlich.
Dann wird es vielleicht noch mal gefährlicher.
Oder? Wenn ein so kleiner...
Also aber wir müssen auch, ne, wir diskutieren jetzt sehr stark Tesla und wir.
Ja.
Na, wir müssen die Industrie diskutieren. Und da ist ja wie mit der Flucht vor dem Löwen. Ne? Man muss nur der Zweitschnellste sein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, an der Wall Street ist heute Ruhe eingekehrt, denn... es ist Feiertag in den USA. Meine Kollegin in New York, Anne Schwedt, ist trotzdem für uns im Einsatz. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Lass uns doch schnell mal einen Blick auf den Kryptomarkt werfen. Auch dort läuft es ja nicht sonderlich gut. War es das jetzt eigentlich schon mit den Kryptowährungen?
Nee, das auf keinen Fall, Gabor. Dazu ist die Blockchain-Technologie echt zu gut und auch zu revolutionär. Ich glaube, die Technologie ist echt here to stay. Also die wird uns noch lange erhalten bleiben. Es ist aber alles so ein bisschen vergleichbar mit der Dotcom-Bubble, also als das Ganze mit dem Internet anfing. Viele Kryptofirmen werden jetzt pleite gehen und danach werden sich dann die großen Apple, Google und Facebook der Kryptowelt hervortun und den Markt komplett revolutionieren. Bis dahin häufen sich aber im Moment jetzt echt die Negativschlagzeilen. Jetzt hat eine weitere Krypto-Lending-Firma, also eine Firma, die Kredite an Krypto-Anleger vergibt, ihre Abhebungen gestoppt. Das Geld der Anleger ist also eingefroren. Die Lending-Firma Vault nannte als Grund die volatile Marktsituation. Vor einem Monat hatte ja schon eine der führenden Krypto-Lending-Firmen in den USA, Celsius, die Abhebungen gestoppt. Für Bitcoin war es ja auch das schlechteste Quartal in seiner Geschichte. Und es zeichnet sich auch leider bislang kein Ende für den Kryptowinter ab. Also ich glaube, wir müssen hier echt einen langen Atem haben, aber so ganz vorbei mit Kryptowährungen ist es definitiv nicht.
Vielen Dank, Anne, für diesen Einblick und damit gehen wir nach Frankfurt zu Annette Weißbach. Sie wartet schon in der Leitung. Einen schönen guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Gabor.
Wir sorgen uns ja hierzulande schon über unsere Inflationsrate, aber ein Blick Richtung Türkei zeigt, es kann alles noch viel schlimmer kommen. Dort hat die Inflation einen unvorstellbaren Wert erreicht, oder Annette?
Ja, in der Tat, die Inflation der Türkei ist auf fast 80% angekommen und dennoch ist das Land nicht in einer Krise. Es hört sich zwar nach sozialem Sprengstoff, nach Krise und nach Kollaps an, doch die türkische Wirtschaft, die brummt, die Arbeitslosigkeit ist seit Monaten konstant und der Tourismus vor allem, der läuft wahnsinnig gut. Dazu kommt auch noch, dass der Mindestlohn in der Türkei in zwei Schritten seit Januar um insgesamt 94% angehoben worden ist und fast die Hälfte aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die beziehen genau diesen Mindestlohn. Und deswegen hat man einen sehr großen Teil, wenn nicht alles, der erhöhten Inflation eigentlich ausgeglichen durch die höheren Mindestlöhne. Dieses wirtschaftspolitische Experiment des Staatschefs Erdogan, die Notenbankpolitik sehr unkonventionell zu halten und damit auch die Lira auf ein Rekordtief zu drücken, das geht allerdings nur so lange gut, solange die Wirtschaft brummt. Sollte nun die Weltwirtschaft in eine schwierige Situation kommen, und das ist ja nun durchaus ein realistisches Szenario, wird das Geschäftsmodell der Türkei immer schwieriger und wahrscheinlich nicht mehr funktionieren.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich die FDP erst jetzt Gedanken über die Zustände in den deutschen Behörden macht. Und diese Zustände möchte man verbessern, verändern. Nicht so sehr die langen Wartezeiten, auch nicht das komplizierte Arbeitsverfahren, aber die Sprache. In einem Papier schlägt die FDP Bundesbildungsministerin und der Parteivize der FDP Englisch vor. Und zwar Englisch als zweite Verwaltungssprache möchte man einführen. So sollen Behördengänge für Migrantinnen und Migranten erleichtert werden. Gute Idee, aber wie bei so vielen Ideen könnte es sein, dass sie an der Umsetzung scheitert. Schwer vorstellbar, dass Beamte in Herne, Berlin, Darmstadt jetzt die Reisepässe, die Anträge auf Hartz IV, all das auf Englisch plötzlich erläutern können. Bestes Beispiel, wie mühsam dieses Geschäft doch ist, das hat Günther Oettinger gezeigt. Allerdings ein ermutigendes Beispiel. So ist er nämlich mit diesem Englisch in Brüssel gestartet.
I'm glad to be here in this dossier and I'm sure the parliament is with me and not against me. We have all chances to bring energy on a good way.
Und so hat er seine Amtszeit als Kommissar beendet. Sie werden es hören. Geht doch.
We have a saying in Germany. Do not judge the day before it is night.
Also, was er schafft, schaffen unsere Beamten auch.
Do you speak English? Honey, I do. Do you speak English? Honey, for you. Das kann ein Trick sein, der Schlüssel zum Glück sein. Do you speak English? Honey, I do.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass nicht nur wir Menschen glauben, echte Ohrwürmer produzieren zu können, nein, mit so viel Musikalität und Rhythmusgefühl ist auch der Buckelwal ausgestattet. Das haben jetzt australische Meeresbiologen herausgefunden. Der Buckelwal ist ja bekannt für seine faszinierenden Gesänge. Meist sind es die Männchen, die in der Paarungszeit die Weibchen anlocken möchten. Naja, für mich klingt das eher wie eine quietschende Tür, aber es gibt zig Millionen Buckelwal-Fans auf der ganzen Welt, die sich die Buckelwal-Balz-Songs zum Beispiel zum Einschlafen anhören. Die Forscher haben jetzt herausgefunden, dass unterschiedliche Buckelwal-Gruppen die Gesänge bis ins kleinste Detail kopieren können. Um es zu verdeutlichen, ein Balzlied war erstmals von einem Buckelwal an der australischen Ostküste zum Anlocken eines dortigen Weibchens gesungen worden. Und Dieses Lied wurde dann 6 Jahre später, 6000 Seemeilen entfernt, vor Tahiti von Forschern auch bei einem anderen Buckelwal aufgenommen. Komplett identisch in Rhythmus und Tonfolge. Statt ein Lied geht um die Welt ist jetzt das Motto, ein Lied zieht durch die Meere. Kompliment. Worüber diese Buckelwale singen, ist noch nicht erforscht, aber ich hoffe, man arbeitet dran. Wahrscheinlich singen sie von der Schönheit des Meeres, die sie ja mit ihren ganz eigenen Augen betrachten. Ich wünsche Ihnen einen schönen, einen kraftvollen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart. Those ocean eyes, I'm scared.